Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Schock und Trauer in Polen. Präsident Kaczynski und ein Teil der Elite des Landes stirbt bei einem Flugzeugabsturz in Russland. Zuspitzung in Thailand. Die Sicherheitskräfte greifen hart durch gegen Demonstranten. Es soll Tote gegeben haben. Bundesrat Maurer vor der AUNS. Der Verteidigungsminister beschwört den Sonderfall Schweiz. Und dann eine Frau, die Sie kennen, nicht aber Ihren geheimsten Wunsch.
Also ich hätte auch mal Lust, eine Kochschule aufzumachen, so für ganz einfache Traditionsgerichte, damit uns das nicht alles verloren geht.
Heute feiert A.M. ihr 10 Jahre Berufsjubiläum. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Doch zunächst jetzt Roger Brendlin, er hat den Nachrichtenüberblick.
Beim Flugzeugunglück im russischen Smolensk von heute Morgen sind neben dem polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski rund 100 weitere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind Kaczynskis Frau sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus der politischen und wirtschaftlichen Führung Polens. So verunglückten unter anderem der polnische Vizeaußenminister, der stellvertretende Parlamentspräsident sowie der polnische Notenbankchef. Die ranghohe Delegation war unterwegs zu einer Gedenkfeier zu Ehren tausender Polen, die vor 70 Jahren in Katyn vom sowjetischen Geheimdienst ermordet worden waren. Der Flugzeugabsturz hat internationale Betroffenheit ausgelöst. Im Namen der Schweiz sprach Bundespräsidentin Doris Leuthard den Familienangehörigen der Opfer sowie dem polnischen Volk ihr tiefes Beileid aus. Der russische Präsident Medvedev kondolierte der Regierung. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich zutiefst bestürzt. Schockiert und erschüttert äußerte sich der tschechische Staatspräsident Klaus. Beileidsbekundungen kamen aber auch aus den USA, aus Frankreich und Großbritannien sowie von der NATO. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist es zu den schwersten Ausschreitungen seit Beginn der Unruhen gekommen. Sicherheitskräfte gingen mit Waffengewalt gegen die Demonstranten vor. Sie feuerten Gummigeschosse und Rauchpetarden auf Regierungsgegner und setzten Tränengas ein, wie ein Armeesprecher sagte. Die Demonstranten ihrerseits bewarfen die Sicherheitskräfte mit Gegenständen aller Art. Mindestens 171 Menschen, darunter 64 Soldaten und Polizisten, wurden verletzt. Einzelne Quellen sprechen gar von Todesopfern. Erstmal ist es heute auch zu Ausschreitungen außerhalb Bangkoks gekommen. Der Umgang mit der Schweinegrippe sei rückblickend nicht übertrieben gewesen. Dieses Fazit ziehen Wissenschaftler zum Auftakt eines internationalen Fachkongresses in Wien. Es sei gefährlich, die H1N1-Grippewelle im Nachhinein als kümmerlich abzutun. Im Umgang mit Grippepandemien gebe es keinerlei Raum für Gleichgültigkeit. Dies sagte etwa jener Virologe, der das Vogelgrippevirus beim Menschen entdeckt hatte, Albert Osterhaus. Politik und Pharmaindustrie waren in letzter Zeit zunehmend kritisiert worden, im Zusammenhang mit der Schweinegrippe Ängste geschürt zu haben. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hält den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan weiterhin für wichtig. Einen Tag nach der Trauerfeier für 3 gefallene Soldaten hat sie heute bekräftigt, der militärische Einsatz in Afghanistan sei auch für die Sicherheit Deutschlands wichtig. In Teilen des afghanischen Nordens, für den die deutsche Bundeswehr die Verantwortung trägt, sei die Situation gefährlich und schwierig. Die Beteiligten müssten eine hohe Nervenanspannung ertragen. Ihre Regierung werde alles tun, um die Sicherheit der rund 4.500 deutschen Soldaten zu gewährleisten, so Merkel. Bundesrat Ueli Maurer hat in Bern vor rund 1.000 Mitgliedern der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, den Sonderfall Schweiz verteidigt und General Guison gelobt. General Guison sei in der damals gefahrlosen Zeit ein Garant für den Sonderfall Schweiz gewesen. Er habe für eine Schweiz gestanden, die den Mut und die Kraft gehabt habe, ihren eigenen Weg zu gehen, so Maurer. Der Sonderfall Schweiz stehe auch heute noch für Freiheit, Sicherheit, Eigenständigkeit und Erfolg, sagte Maurer an der AUNS-Versammlung. Als erster Mensch der Welt hat ein Franzose die Eiswüste der Arktis mit einem Heißluftballon überquert. Der 63-jährige Arzt und Abenteurer landete nördlich der sibirischen Stadt Batagai. Er war am Ostermontag von Spitzbergen in Norwegen gestartet. Für seinen 3100 Kilometer langen Flug brauchte er gut 120 Stunden. Nach den schweren Unwettern in Brasilien haben die Rettungskräfte inzwischen 214 Tote geborgen. Anhand der Vermisstmeldungen müsse man jedoch von doppelt so vielen ausgehen, teilten die Behörden mit. In der Region um Rio de Janeiro hatte es 5 Tage in Folge geregnet. Weite Teile wurden überflutet. In der Stadt Niterói riss ein gewaltiger Erdrutsch 50 Häuser auf einmal weg. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft wird heute Abend das erste Spiel der Playoff-Finalrunde ausgetragen. Genf Servette und der SC Bern spielen um den Meistertitel. Zudem sind im Fußball seit gut 20 Minuten 3 Super League-Partien im Gang. Zum Sport Fritz Bischoff.
Und Sion führt gegen Aarau bereits 2-0. In der 7. Minute war es Wanzak in der 13. Benzer, der die Walliser in Führung brachte. In den Partien des Leaders Young Boys gegen Bellinzona und bei Xamax gegen Grasshoppers ist noch kein Treffer gefallen. Für den Schweizer Fußball-Internationalen Christoph Spiecher ist die Bundesliga-Saison mit Eintracht Frankfurt wegen einer Knieverletzung zu Ende. Der Verteidiger fällt 4 bis 6 Wochen aus, sollte bis zu den Weltmeisterschaften aber wieder fit sein. Bei seinem vielbeachteten Comeback auf dem Golfplatz hat Tiger Woods beste Aussichten, seinen 15. Major-Titel zu gewinnen. Vor den beiden Finalrunden des 74. US Masters in Augusta nimmt er die 3. Position ein, nur 2 Schläge hinter den gemeinsam führenden Engländern Ian Poulter und Lee Westwood. Die Schweizer Eishockeymeisterschaft geht heute Abend in die alles entscheidende Phase. Ab 19.45 Uhr wird in Bern der erste Playoff-Final zwischen dem SC Bern und Genf Servette gespielt.
Das Wetter. In den meisten Regionen ist es morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Lokal gibt es auch Schauer, oberhalb von rund 800 Metern fällt Schnee. Nur im Westen bleibt es trocken und meistens freundlich. Im Norden erreichen die Temperaturen morgen mit starker Bise 9 Grad, im Süden gibt es 15 Grad. Am Montag bleibt es in der ganzen Schweiz wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten und lokalen Schauern. Die Höchstwerte betragen dann im Norden 8 und im Süden 14 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. In den nächsten gut 20 Minuten reden wir hier unter anderem über diese 3 Personen. Ueli Maurer, ein Mann und seine 2 Rollen als Bundesrat und Parteipolitiker. Angela Merkel, eine Frau und ihr unbeirrter Weg vom schüchternen Mädchen zur Deutschlandmanagerin. Ferdinand Hodler, ein Maler und das Theaterstück über ihn. Es heißt Der Hodler und hat heute Abend Premiere. Doch zunächst jetzt unser Schwerpunkt zu Polen, zum tödlichen Flugzeugabsturz von Lech Kaczynski. Die Leiche des polnischen Präsidenten ist am Nachmittag bei Smolensk, der Stadt in Westrussland, geborgen worden. Kaczynski war auf dem Weg zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Weltkriegsmassakers von Katyn, als das Flugzeug abstürzte. Niemand überlebte. Zunächst Auslandredaktorin Brigitte Zink mit den Fakten.
Eigentlich wollte der polnische Präsident Lech Kaczynski heute mit einer Delegation an einer Gedenkfeier in Katyn teilnehmen, einem kleinen Dorf nahe Smolensk in Westrussland. Dort waren während des Zweiten Weltkriegs über 20.000 polnische Offiziere und Intellektuelle im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes ermordet worden. Jetzt ist Kaczynski praktisch am selben Ort ums Leben gekommen. Kurz vor der Landung in Smolensk um 9 Uhr Ortszeit, eine halbe Stunde vor Beginn der Feier, stürzte die Präsidentenmaschine ab. Niemand der hochrangigen Delegation hat den Absturz überlebt. Vor kurzem wurde die Passagierliste mit 96 Namen veröffentlicht und zeigt erschreckend, Polen hat nicht nur seinen Präsidenten mit Gattin verloren, sondern einen großen Teil seiner politischen Elite. Unter den Toten sind mehrere Vizeminister, viele Abgeordnete, die Spitze des Präsidialapparates, dann der Generalstabschef und mehrere hochrangige Militärs, der Notenbankchef und hohe geistliche Würdenträger. Jetzt wird über die Absturzursache spekuliert. Klar ist bloß, es war neblig, die Sicht bei tief hängenden Wolken schlecht, eine sichere Landung ohne das nötige Navigationssystem kaum möglich. Klar ist auch, die Tupolev 154, die in osteuropäischen Ländern trotz hohen Alters als die solide Staatsmaschine gilt, stürzte nach dem 4. Landeversuch ab. Laut der russischen Agentur Interfax hatten die russischen Fluglotsen den Piloten signalisiert, sie sollten wegen des schlechten Wetters besser im weißrussischen Minsk landen. Aus unbekannten Gründen hätten die Piloten aber anders entschieden. Die Blackbox wurde mittlerweile gefunden und die russische Regierung hat eine Kommission eingesetzt, die die Absturzursache untersuchen soll. Auf der ganzen Welt, in Ost und West, haben politische Würdenträger und Staatsoberhäupter mit großer Bestürzung und Trauer auf den Absturz der Präsidentenmaschine reagiert.
Wir haben es gehört im Beitrag von Brigitte Zink. Der Flugzeugabsturz und der Tod von Polens Präsident Lech Kaczynski, seiner Frau und zahlreichen hohen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Militär hat sich an einem symbolträchtigen Ort ereignet. Polen ist im Schockzustand, wie mir unser Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann geschildert hat.
Ja, Polen steht unter Schock, das muss man wirklich so sagen. Man begreift wohl erst langsam, was da passiert ist, dass da der Staatspräsident ums Leben gekommen ist und mit ihm ein Großteil der Elite. In Polen ist jetzt Trauer angesagt. Die Menschen gehen auf die Straße. Zehntausende ziehen am Präsidentenpalast in Warschau vorbei, legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Es sind Bilder, wie man sie vor 5 Jahren gesehen hat, beim Tod von Papst Johannes Paul II. Und morgen beginnt dann eine einwöchige Staatstrauer.
Was heißt das denn jetzt für die unmittelbare Zukunft Polens? Der Präsident ist weg, die halbe Elite des Landes, wer hat da die Macht in Händen?
Die Geschäfte des Staatsoberhaupts übernimmt nun verfassungsgemäß der Parlamentspräsident, das ist Bronisław Komorowski. Er wird jetzt binnen 2 Wochen eine Neuwahl ausschreiben, die dann innerhalb von 2 Monaten stattfinden muss. Eigentlich wäre die Präsidentenwahl im Herbst vorgesehen gewesen. Und der Zufall will es, dass Komorowski selber Favorit für diese Wahl ist oder war. Er wurde kürzlich von der größten Regierungspartei zum Kandidaten ernannt. Aber es braucht er jetzt nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern eben auch einen neuen Nationalbankpräsidenten, eine neue Armeespitze, ein neuer Vorsitzender des Olympischen Komitees auch und so weiter. Wie das nun konkret abläuft, das ist noch unklar. Komorowski hat die Menschen aber mal zur Einheit, zur Eintracht aufgerufen. Es dürfe jetzt keine Konflikte, keine Differenzen geben im Land.
Wann auch immer diese Wahlen, Präsidentschaftswahlen dann stattfinden, wie wirkt sich das Fehlen jetzt von Kaczynski aus auf diese Wahlen, auch wenn er noch nicht gesagt hat, ob er überhaupt kandidieren will?
Das ist jetzt sehr offen. Wie gesagt, Komorowski wäre der Favorit gewesen. Man ging allgemein davon aus, dass er Amtsinhaber Kaczynski geschlagen hätte, so dieser dann auch wirklich angetreten wäre. Wer jetzt anstelle Kaczynskis für die nationalkonservative Peace-Partei ins Rennen steigt, ist völlig unklar, zumal ja beim Absturz auch viele Peace-Politiker ums Leben gekommen sind. Es ist gut möglich, dass nun plötzlich noch ein neuer Kandidat auftaucht, mit dem man nicht gerechnet hat und der in der allgemeinen Verunsicherung als Integrationsfigur auftritt. Der ehemalige Premier Cimoszewicz wäre so eine populäre Persönlichkeit, aber das sind vorerst Spekulationen.
Reden wir über den symbolträchtigen Ort dieses Flugzeugabsturzes Katyn und den Anlass des Fluges dorthin, nämlich eine Gedenkfeier für die Tausenden von polnischen Opfern des sowjetischen Geheimdienstes beim Massaker vor 70 Jahren. Was heißt das alles jetzt für den Versöhnungsprozess der beiden Länder?
Nun ja, es ist wirklich zunächst mal eine traurige Ironie des Schicksals, dass dieses Unglück nun ausgerechnet im Umfeld dieses Katyn-Gedenkens geschah. Kaczynski wollte unbedingt zu dieser Feier. Katyn war für ihn ein Symbol für die schwierige Nachbarschaft mit Russland. Jetzt wollte er einen Schritt in Richtung Versöhnung tun. Die Reise hatte eine lange und schwierige Vorgeschichte. Dass sie zustande kam, wurde als sehr wichtiges Signal im Annäherungsprozess zwischen Russland und Polen verstanden. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, dass dieser Schicksalsschlag die beiden Länder einander vielleicht noch näher bringt.
Dieser Lech Kaczynski, was ist sein Vermächtnis? Vielleicht zuerst einmal als Präsident in den letzten 5 Jahren.
Kaczynski war als Präsident zuletzt sehr umstritten. Seine Beliebtheit auch in der Bevölkerung sank dramatisch. Auch politisch hat er sich mit vielen verkracht. Er sah überall Feinde, vertraute nur einem ganz kleinen Kreis von engen Freunden. Mit dem liberalen Regierungschef Donald Tusk hatte er das Heu absolut nicht auf der gleichen Bühne. Die beiden behinderten sich, wo sie konnten. Kaczynski blockierte viele Reformschritte, viele neue Gesetze mit seinem Veto. er machte auch auf internationalem Parkett mit seinen konservativen Ansichten und vor allem seiner Opposition gegen den Lissabon-Vertrag eine schlechte Figur. Er wurde im Ausland oft auch belächelt und in Polen begann man sich für den Präsidenten zu schämen. Das lässt vergessen, dass Kaczynski bei seiner Wahl vor 5 Jahren eigentlich eine sehr populäre Persönlichkeit war, vor allem weil er als Stadtpräsident von Warschau sehr gute Arbeit geleistet hatte.
Und noch weiter zurück in der Geschichte Polens war er auch eine sehr wichtige Figur Ende 70er Jahre, die Ereignisse da, die dann zur Gründung von Solidarność geführt haben.
Genau, die Kaczynski-Zwillinge, er, Lech und sein Bruder Jaroslaw, waren ab den 70er Jahren sehr aktiv im antikommunistischen Untergrund in der Solidarność-Bewegung. Sie waren dort wichtige Figuren, verkrachten sich dann aber nach der Wende rasch mit vielen ehemaligen Weggefährten, so etwa mit dem Ex-Präsidenten Lech Wałęsa. Aber der Kampf für ein freies Polen hat Lech Kaczynskis Leben geprägt.
Das waren Auskünfte von Mark Lehmann, unserem Osteuropa-Korrespondenten. Verteidigungsminister Uri Maurer hat in letzter Zeit einiges an Kritik einstecken müssen. Gleich zweimal wies der Bundesrat seinen sicherheitspolitischen Bericht zurück. Im Parlament wurde Maurer vorgeworfen, er klage über die Mängel der Armee, handle aber zu wenig. Heute nun hatte Uri Maurer wieder einmal ein Heimspiel. Vor den Mitgliedern der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz verteidigte er den Sonderfall Schweiz und eine traditionelle Armee. Inlandredaktorin Andrea Jacki über Uri Maurer auf dem schmalen Grat zwischen Bundesrat und SVP-Politiker.
Uri Maurer konnte sich des Wohlwollens des Publikums sicher sein. Bereits zu Beginn der Veranstaltung durfte er zuhören, wie Amtsexponenten seine Bundesratskollegen rügten, was ihn zu einem spontanen Einstieg in seine Rede beflügelte.
Nun, Sie haben heute den Bundesrat heftig kritisiert und während dieser Kritik sind verschiedene mitleidige Blicke zu mir geschwenkt an diesem Tisch. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danach ließ Maurer General Gisan hochleben, der das Prinzip Sonderfall in eine militärische Strategie umgesetzt habe. Das Redui sei damals die Chance für Friede und Freiheit unseres Landes gewesen.
Heute ist es nicht mehr das Redui. Heute sieht die Armee anders aus, die Bedrohungen sehen anders aus. Der Grundsatz bleibt aber, wir brauchen eine eigenständige Lösung für unser Sonderfallproblem.
Ein Land, das sich nicht selber verteidigen könne, verliere seine Souveränität. Schließlich versprach der SVP-Bundesrat, er werde sich für eine Armee einsetzen, die ihren Aufgaben gewachsen sei, auch wenn diese etwas koste. Mit seinem Geschichtsbild der Schweiz, das Themen wie Nazigold, Schweizer Banken oder Flüchtlingspolitik außen vor ließ, als hätte es den Bergier-Bericht nie gegeben, mit diesem Bild punkt der Uri Maurer mehrheitlich bei den SVP-nahen Amtsmitgliedern, die ihn mit frenetischem Applaus bedachten.
Das ist eigentlich mein geistiges Eigentum, was er gesagt hat. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr erwartet über Pläne für die Zukunft, für die Armee. Ja.
Ich finde es bereichernd, dass man mit dem Uri Maurer eine Person im Bundesrat hat, die die ganze Kooperationseuphorie vielleicht ein bisschen kritischer anschaut.
Was der Uri Maurer Bundesrat gesagt hat, das war super gewesen.
Ich glaube, er hat sicher nicht einen leichten Stand, um auf alles eine klare Antwort zu geben. Aber ich habe einfach Vertrauen darauf, dass er in unserem Interesse Entscheidungen fällt. Oder?
Ganz so wie die Mitglieder der AUNS möchten, so wird der sicherheitspolitische Bericht sicher nicht ausfallen. Dieser wird nächsten Mittwoch im Bundesrat erneut behandelt, zum dritten Mal. Am Schluss gebe es wahrscheinlich einen Kompromiss, meinte der Verteidigungsminister heute. Auf die Frage, ob der Bericht dieses Mal dann verabschiedet werde, antwortete er:
On verra.
Am Schluss seines Auftrittes besann sich Uri Maurer dann doch noch zurück auf seine Rolle als Bundesrat mit Verpflichtung zu Kollegialität. Auf die Frage eines älteren Herrn, ob er sich eine Volksinitiative gegen Auslandeinsätze der Armee vorstellen könne, meinte der Verteidigungsminister:
Da mische ich mich als Bundesrat nicht mehr rein.
So, Uri Maurer im Beitrag von Andrea Jacki. Ein rauschendes Fest wird sie heute kaum feiern. Dazu ist Angela Merkel nicht der Typ. Aber die Bundeskanzlerin hätte allen Grund dazu. Heute ist es nämlich auf den Tag genau 10 Jahre her, dass sie an der Spitze der CDU steht. Eine Bilderbuchkarriere, denn damals sprachen viele von einer Übergangslösung. Doch aus der häufig als schüchternes Mädchen apostrophierten Merkel ist die mächtigste Politikerin Deutschlands geworden, nach dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes sogar der ganzen Welt. Ursula Hürzeler über das Phänomen Merkel.
Angela Merkel erinnert sich noch genau, wie es war, als sie vor 10 Jahren erstmals zur CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Eine Welle der Zuneigung und des Wohlwollens habe sie gespürt, erzählt sie in der jüngsten Ausgabe der Zeit. Kein Wunder, denn damals war die 45-jährige Frau mit der Blumentopffrisur plötzlich die Hoffnungsträgerin ihrer Partei. Sie hatte nach der Spendenaffäre quasi im Alleingang den mächtigen Patriarchen Helmut Kohl vom Sockel gestoßen und stand nun für den Neuanfang. Entsprechend selbstbewusst ihre Bewerbungsrede.
Wir sind wieder da. Wir haben ein klares bundespolitisches Ziel. Das ist der Wahlsieg 2002. Rot-Grün kann sich warm anziehen, denn jetzt geht's wieder zur Sache. Für Deutschland, für die Menschen, dafür trete ich an und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.
Seither ist Angela Merkel nicht mehr zu stoppen. Sie hat ihre Partei regelrecht umgekrempelt, Widersacher aus dem Weg gedrängt und neue Akzente gesetzt. Die CDU ist unter ihrer Führung weiblicher geworden und so modern, dass sich viele traditionelle Mitglieder regelrecht heimatlos fühlen. Die CDU-Chefin kennt diese Klagen über den christlichen Werteverlust, doch beirren lässt sie sich nicht. Für Angela Merkel, die Physikerin, ist Politik die Kunst des Machbaren. Vom Seelenstreicheln hält sie wenig, dafür umso mehr von nüchternem, flexiblem Handeln.
Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Und das macht die CDU aus.
Diese Merkelsche Beliebigkeit hat der CDU nicht nur gut getan, sie hat an Wähleranteilen verloren. Strategisch allerdings steht sie besser da als alle anderen Parteien. Sie kann sich ihre Koalitionspartner aussuchen. Je nach Bedarf regiert sie mit der SPD, der FDP und in 2 Bundesländern sogar mit den Grünen. Angela Merkels Macht ist gesichert, niemand unterschätzt sie mehr. Kohls Mädchen, wie sie früher spöttisch genannt wurde, hat sich in den letzten 10 Jahren gewandelt. Schmallippiger ist die mittlerweile 55-Jährige geworden und statt formloser Röcke trägt sie nun Hosen mit farbigen Jacketts. Ihr Markenzeichen als Partei- und Deutschlandmanagerin. Wie lange sie die CDU noch führen will? Ewig, meinen Politologen. Sie selbst lässt wie so oft alles offen. Aber einen Plan B für die Zeit nach der Politik hätte die CDU-Chefin bereits. Sie, die gerne Pflaumenkuchen backt und ihre Kartoffelsuppe für die Weltbeste hält, sie will dann ganz bodenständig werden.
Also ich hätte auch mal Lust, eine Kochschule aufzumachen, so für ganz einfache Traditionsgerichte, damit uns das nicht alles verloren geht.
Ein Traum, sicher. Doch bisher hat die evangelische Pfarrerstochter alles erreicht, was sie wollte. Weshalb also sollte sie nicht später eine Kochschule eröffnen, statt wie ihre Vorgänger einfach ihre Memoiren zu schreiben?
Ferdinand Hodler nun gegen Schluss der Sendung. Er hat Schweizer Heimatgefühle auf die Leinwand gebracht. Die Berglandschaften zum Beispiel, den Holzfäller, den Wilhelm Tell. Der Hodler, so heißt jetzt das Theaterstück von Rudi Häusermann, das heute Abend im Schiffbau in Zürich Premiere hat. Es widmet sich auch den weniger bekannten Seiten des Malers und sucht andere Perspektiven auf das malerische Schwiegewicht Hodler. Musikredaktor Norbert Graf war auf der Probe.
Wir dürfen die Bilder nicht zeigen.
Um die heimatgesättigten Bilder kommt man nicht herum, auch dann nicht, wenn die Bühne eine Ansammlung von Versatzstücken ist, mit riesigen weißen Leinwänden, die noch alles offen lassen. Der Musiker und Theatermensch Rudi Häusermann weiß sehr wohl, wer der Hodler ist.
Der Hodler ist natürlich der Holzfäller. Das ist der Hodler. Ah ja, das ist ein Hodler. Und die, eben die anderen Bilder, diese späten, gewaltigen, wuchtigen, zerbrechlichen Bilder, das ist weniger der Hodler. Das ist dann irgendeine Welt, die man, ich glaube, die auch wenig Leute wirklich kennen.
Hodlers späte Bilder vom Genfersee oder die von seiner im Sterben liegenden Geliebten Valentine Godet d'Arel, von ihnen geht dieser Abend aus. Häusermann löst die Frage, wie man diese Bilder dramaturgisch sinnvoll auf eine Theaterbühne bringt, über einen Umweg. Er geht über die Biografie des Malers, über Zeugnisse aus dessen Lebenswelt, Briefe, Texte.
Wir drehen uns um den Kosmos von einem Menschen, der uns interessiert, wo wir froh sind, dass der uns begleitet. Das ist eigentlich eine Lebensqualität für mich, so jemand kennenzulernen mit meiner Hinwendung. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist das Stück natürlich auch unser Stück. Ich bin ganz interessiert daran, eine eigene Welt zu zeichnen mit den Kompositionen für das Streichquartett in Bildern, die eigentlich mit Hodler nichts zu tun haben.
Neben den Bildern steht nämlich die Musik. Häusermann hat zusammen mit 4 Streichern Stücke für Streichquartett entwickelt. Er nennt sie Hodler-Quartette, obschon sie keine Bildvertonungen sind, sondern bewusst gesetzte Kontraste.
Dass eine Atmosphäre entsteht des Näherhinhörens und Hinschauens und hoffe, dass dann in der Mitte dieses Stücks, wenn die ersten Bilder gezeigt werden, dass das Sehen dieser Bilder wertvoll wird.
Halb Zentimeter Breite der Stirn, 2 Zentimeter Abstand zwischen den Augenbrauen, 5 Zentimeter Breite des Mundes, 5,5 vom Haaransatz zu den Augenbrauen, 5,4 Höhe der Nase, vom Haaransatz bis zur Nase 10,5, vom Haaransatz bis zum Kinn 18 Zentimeter.
Es ist so eine Wucht, so eine wahnsinnige Kraft in diesen reduzierten Landschaften. Also was ich von der Musik auch kenne, es bleibt zwar die Realität der Landschaft, es ist aber eigenartig reduziert. Hodler sagte auch, dass man einfach alles Unwichtige weglassen und diese Grundlinien und Grundstimmungen überhöht darstellen soll.
Wie Ferdinand Hodler Pinselstriche auf eine Leinwand setzt, so setzt Rudi Häusermann Strenge in sein Stück. Einen Text, eine Musik, eine Bewegung, ein Bild, Altes und Neues. Das funktioniert wie aufgestellte Dominosteine in einer Reihe. Setzt man den ersten in Bewegung, gibt er seine Energie an den nächsten weiter. Im Idealfall wirkt das eine auf das andere so ein, dass auch Raum entsteht für neue Blickwinkel und neue Eindrücke, was man dann vom Theater mit nach draußen tragen kann.
Das war ein Bericht von Norbert Graf. Und das war der Sicher der Zeit vom Samstagabend. Diese Sendung ist ab 19 Uhr auch als Podcast zu haben im Internet unter drs.ch. Um 19 Uhr dann auch unsere aufdatierte Zweitausgabe auf DRS 2, DRS 4 News und der Musikquelle. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber. Für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.